ich weiß nicht, ich kann jetzt leider nicht ewig rumranten, aber es ödet mich so sehr an. Immer diese. Ich habe das Gefühl, da stecken so viele Schätze in der Welt, die gehoben werden wollen, aber keiner lässt, also jeder lässt da so den Deckel drauf.
Hallo und herzlich willkommen zum Tee in der vierten Dimension. Heute sitze ich hier mit Claudia.
Hallo.
Mein Name ist Philipp. Wir haben heute auch mal wieder, wie sich das gehört, Tee dabei. Ich habe standardmäßig meinen Minzblumentee.
Oh,
was hast du?
Lecker. Ich traue es kaum zu sagen. Der unbeliebteste Tee neben Kamille, Fenchel.
Hagebutte?
Nee, Fenchel. Hagebutt. Der kommt wohl auf Platz 3, oder?
Hagebutte ist auch ganz lecker, oder?
Also den mag ich lieber als Kamille. Kamille ist ja das absolut, das übelste Kraut, was der Teufel gezüchtet hat, meines Erachtens. Aber da können wir gerne auch in der Telegram-Gruppe darüber streiten.
Über Teekultur.
Ja, genau. Huh.
Die Teekultur der Zukunft. Nein, darum geht es heute nicht, aber es ist schon ein gutes Stichwort, denn es geht heute um Kunst und Kultur in der Zukunft.
In der Zukunft.
Und wie sich das alles entwickeln wird. Seien wir ehrlich, wir haben keine Ahnung. Wir philosophieren eigentlich nur vor uns hin. Also wir haben ja verschiedene Aspekte, was Kultur anbelangt. Wir haben natürlich die Populärkultur, wir haben die hohe Kultur, dann gibt es noch ja Kultur als Gegensatz zur Natur, also einfach das, was vom Menschen erschaffen wurde. Und da ist ja tatsächlich, finde ich, auch die Frage, ist das alles gut? Also ist Kultur, ich finde, Kultur ist nicht immer gleichbedeutend mit gut. Also wenn jemand kulturell interessiert ist, dann ist das natürlich, zeugt es von einer gewissen Offenheit. Aber ich finde tatsächlich auch als kulturell interessierter Mensch nicht alle Kulturen gut. Zum Beispiel die Saufkultur. Ja, oder auch wenn man jetzt in die Vergangenheit zurückschaut oder, ja, wie hatten wir das vorhin betitelt? Ja, so Oktoberfest.
Oh, puh.
Das ist ja also schon mal interessant mitzuerleben. Aber eigentlich ist es ja einfach nur ein Fest, was Saufkultur propagiert und noch dazu ja sehr althergebrachte, aus der Zeit gekommene Rollenbilder. Und das finde ich natürlich nicht gut.
Ja, es wird auch total reduziert auf dieses Saufen, dass es einfach ein Jahrmarkt ist, wo man die Trachten zelebriert und dieses Miteinander und so weiter, das ist ja völlig egal. Also Ableger von Oktoberfesten gibt es ja weit außerhalb von München, zum Beispiel in Hamburg in der Fischmarkthalle, also ganz grässlich. Also das ist dann für mich als bayerischer, ich bin jetzt sagen geflüchtet, als Umgezogene nach Hamburg, fand ich es doch sehr befremdlich, Menschen zu sehen, die also nicht in der typischen Dirndl- und Lederhosen, sondern in diesen Billigvarianten vom H&M und C&A rumzustehen. So. Und es ist, also, puh. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich so ein bisschen ansatzweise dieses Thema kulturelle Aneignung verstehen kann, weil es irgendwie echt so ein bisschen Ekelgefühl ausgelöst hat. Also ich würde ja gar nicht so tief drin einsteigen, aber es war doch irgendwie total befremdlich, die eigene Herkunft und Kultur in so einem komischen Rahmen reduziert auf Saufen zu erleben. Ganz merkwürdig.
Oder könnte ich vielleicht sogar noch einen draufsetzen, denn das Oktoberfest ist ja einer der Exportgüter Bayerns oder Münchens.
Ja. Hm.
Ich war mal auf einem Oktoberfest in den palästinensischen Autonomiegebieten.
Oh. Aha. Und was passiert da?
Die haben dann dort Wettbewerbe gehabt. Also man muss dazu sagen, es gibt meines Wissens nur eine palästinensische Biermarke, die heißt Taibe. Entstammt dem kleinen Örtchen Taibe. Ist ein Familienbetrieb in, ich glaube, dritter Generation. Und die okay. Enkelin des Gründers ist daher auch sehr stark involviert. und sehr begeistert. Und da werden dann auch Menschen aus Österreich und Bayern eingeladen, um in Tracht mitzuzelebrieren. Es gibt eine Blaskapelle. Es
oh,
gibt
ja
Bierkrug, Betthalten. Also da hat jeder so einen Maßkrug vollgefüllt mit Bier in der Hand. Und es geht darum, wer kann ihn am längsten halten. All solche Sachen. Ich hatte dazu auch mal auf meinem Blog geschrieben. Vielleicht verlinke ich das dann einfach. War ganz interessant, aber hatte für mich eher den Eindruck eines Brauereifestes tatsächlich, weil es gibt ja dann diese eine, also es war auch auf dem Gelände der Brauerei und es gibt ja auch nur die eine Biermarke entsprechend. Ja.
Okay, so ein Brauereifest. Klingt annehmbarer als Pseudo-Oktoberfest überall. Aber im Grunde ist es ja dieses Kultur, ist es klar, einerseits die Hochkultur mit Opern und schönes Ballett und ne, Theater. Oder halt eben diese Blockbuster-Events, die einfach nur reduziert werden auf konsumieren und Sau rauslassen und miteinander schunkeln, Emotionen austauschen, um das mal positiv zu formulieren. Naja.
Oder aber die Frage ist doch, ist eins davon besser oder schlechter? Weil das wäre ja eine Bewertung. Und dann finde ich, ist es ja auch fast ein bisschen versnobbt, zu sagen, naja, das eine ist die hohe Kultur und das andere ist halt nur so, naja,
naja,
nennen
eben,
wir es mal
also
Kultur.
Diese die hohe Kultur, die kommt ja traditionell von diesen Adligen, die sie irgendwie, ne, wir machen mal ein bisschen Ballett und paar Bälle und alles ist Chico. Und es ist ja nicht schlimm, diesen breiten Massengeschmack zu haben. Also um Gottes Willen, diese Musicals und WM-Feiern und sonst irgendwas, wenn Party im ganzen Land ist, es ist ja durchaus was Interessantes, aber es ist natürlich Typfrage, ob man daran teilnimmt und wenn ja, wie. Und vor allem halt eben auch das Thema der Teilhabe, also der enge Kulturbegriff eben mit dieser Hochkultur, der schließt ja schon ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, also der schließt halt Leute aus, die irgendwie keinen richtigen Zugang dazu finden, eben wegen Finanzen, Bildung, einfach weil man nicht in diesen sozialen Kreisen ist. Und der weitere oder weit gefasste Kulturbegriff mit Musicals, Konzerte, Kino, Straßenfeste und so, für jedermann, da kann man sich natürlich sofort hinstellen und sagen, das ist ja nicht richtig Kultur, das ist ja minderwertig, was ja nicht stimmt, zumindest. Also es hat ja alles so seinen Wert irgendwie.
Oder? Und hat ja auch irgendwo alles seinen Platz und alles Menschen, die es feiern. Vielleicht ist auch da, vielleicht steckt auch da die Kunst drin, weil an sich, ich meine, auch ein sehr niedrig budgetierter und auf hohe Verkaufszahlen ausgelegter Film, das passiert bei Komödien sehr oft, da wurde ja trotzdem Hirnschmalz reingesteckt.
Ja.
Vielleicht nicht auf dem, vielleicht nicht ganz so viel wie bei so einem Arthouse-Film oder vielleicht auch einfach auf einer anderen Ebene, aber es hat eben auch einfach eine andere Zielgruppe und hat ja auch eine andere Zielsetzung eigentlich. Also manche Filme sollen eben unterhalten und andere sollen zum Denken anregen.
Ja, aber kann man das so sagen? Also ja, kann man so sagen natürlich, aber unterhaltende Filme können ja auch zum Denken anregen.
Ja, es geht natürlich auch beides.
Ja.
Das ist dann wahrscheinlich die
Einverödnis.
Das ist dann wahrscheinlich die Premium-Klasse.
Ja.
wenn man das schafft, hat man es. Wenn man das erreicht, hat man es geschafft.
Ja, das stimmt.
Aber tatsächlich, was du gerade gesagt hast mit der Teilhabe, das wird ja, sollte man meinen, durchs Internet so ein bisschen aufgehoben. Vielleicht.
Ja.
Oder auch verstärkt, je nachdem.
Ja, also gerade durch diese Algorithmen mit diesen, hier, du hast so und so viele Likes und so viele Follower, es kommt also weiter nach oben, wird es ja doch ziemlich eingeschränkt, finde ich. Also man muss ja schon irgendwie mega viel Hirnschmalz reinstecken, die richtigen Nischen raus zu googeln, um mal zu wissen, was treibt jetzt gerade die Teenager in Vietnam um oder was hören Araber eigentlich so für Musik? Ja, also man interessiert sich ja natürlich schon, woher entsteht sowas oder warum ist es gerade so beliebt oder man sieht eben draußen Leute rumlaufen mit den gleichen T-Shirts und fragt sie, was ist die Marke und warum ist das jetzt gerade so in? Und das wird dir irgendwie ja oft gar nicht so dargestellt, also zumindest mir nicht. Ich finde das halt total, das ist echt so eine Internetödnis, dass ich da so wenig mitkriege. Aber Pinterest denkt ja auch, ich bin ein genderfluides Wesen aus Südkorea, deswegen kriege ich wahrscheinlich auch nur komische Sachen gezeigt und nichts vom Rest der Welt. Ja, naja.
Es gibt also ja auch Menschen, die versuchen, direkt Algorithmen auszutricksen.
Ja, und das bewusst, ist ein liebstes Hobby von mir, ja. Mache ich auch gerne.
Andere Sachen anzuklicken, als das, was sie sonst eigentlich also intuitiv wählen würden.
Ja, bei Pinterest ist es gar nicht so einfach, außer halt immer dieses Ausblenden. Aber dann fragt er immer, warum willst du es denn eigentlich ausblenden? Und es ist immer so nervig. Und bei Instagram war das damals irgendwie einfacher. Und dann kam dann auch relativ schnell was anderes. Aber dann wurden mir da oft Männerinhalte angezeigt. Und vielleicht sollte ich da nochmal in mich gehen, was das bedeutet und was es für meinen Kulturbegriff bedeutet. Nee, aber ja, die Frage ist, wie entwickelt sich die Kultur in der Zukunft durch Algorithmus? Also wird es langweiliger, weil die Algorithmen so langweilig sind und immer das Gleiche reproduzieren? Oder wann findet man solche Perlen, also die einen bereichern und die halt den Blick wieder öffnen, was ihr Kultur eigentlich machen soll?
Das ja, mit den Perlen ist digital ziemlich schwierig geworden.
Ja,
weil das nervt. Die ganze Blogkultur, die am Anfang ja noch sehr privat betrieben war und von kleinen Personen in Anführungsstrichen gelebt hat, ist so stark kommerzialisiert worden. Was an Neuentdeckungen rauskommt, das wird oft einfach durch Social Media entdeckt, wo man eben auch erstmal durchstarten muss. Und auch so ist ja die Frage, wie soll sich das jetzt alles weiterentwickeln? Es wird immer mehr und mehr angeboten. Es werden ja auch mehr Medien. Also vor 200 Jahren gab es halt auch einfach noch keine Filme. Und vor 100 Jahren gab es auch noch keine VR-Geschichten, die man erleben konnte oder Spiele, die man spielen konnte oder Videospiele insgesamt. Das ist ja alles erst nach und nach gekommen. Und ich habe den Eindruck, das wird zunehmend mehr. Und da muss man auch zunehmend mehr außen vor lassen.
Ja, es ist irgendwie interessant, weil die Verlagerung ins Wohnzimmer bildet ja dann die Konkurrenz zu der Kulturstätte ab. Und was ist besser? Ist es netter, mit meinen Freunden, was weiß ich, einen Film zu gucken auf meinem Beamer-Heimkinosystem? Oder brauche ich das Kino als Ort für gemeinsames Erlebnis mit Fremden? Weil eigentlich ist es ja ganz, also echt, bestimmt hat jeder irgendwie mal so tolle Kinoerlebnisse, dass man einen witzigen Film guckt und alle lachen im Saal. Oder es ist irgendwie ein Horrorfilm und dann kreischen ab und zu ein paar Leute. Also, oh Gott, ich darf nie Horrorfilme im Kino schauen, weil ich bin immer die Kreischerin und werde dann ausgelacht. Aber bei diesen Sneak Previews, wo man nicht weiß, was kommt und das war ein tolles Erlebnis mit, ich weiß gar nicht, was das für ein Film war, aber wir waren halt da und der Film war so öde und langweilig und es war so ein richtiger, trashiger Horror-Teenager-Highschool-Dings mit Bon Jovi als Hausmeister oder Ersatzlehrer, man weiß es nicht. Und irgendwie, der Film war halt so öde und langatmig, dass das Publikum angefangen hat zu kommentieren. Und dadurch ist es halt total witzig geworden. Neben mir saß jemand, der hat so gelacht über meine Kommentare und umgekehrt. Und das war echt das perfekte Kinoerlebnis. Das hätte ich ja zu Hause irgendwie nie erlebt. Und durch Corona, also ich vermisse Kino gehen total. Also das ist echt schlimm.
Also ich war in den letzten Wochen schon wieder im Kino, weil in Berlin geht das schon wieder.
Ja.
Open Air bei Regen.
Oh.
Da hat sich der Regenponcho dann doch schon wieder bezahlt gemacht.
Okay, wow, cool.
Und auch sonst, also mir ist aufgefallen, es sind natürlich wesentlich weniger Leute im Kino, aber nicht nur, weil es Abstandsregeln gibt und nur jeder dritte Sitz irgendwie benutzt werden darf, sondern auch einfach deshalb, weil scheinbar viele Leute noch gar nicht wieder auf dem Schirm haben, dass das jetzt wieder geht. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass Sommer ist, aber ich war also jetzt schon bei zwei Vorstellungen, die waren fast leer.
Oh,
VR-Film. Und dann frage ich mich auch, also war ich überrascht, dass das Kino das überhaupt zeigt? Mhm. Weil sie haben ja trotzdem Kosten dadurch.
Ja, ja.
Und ab wann lohnt sich das dann wieder? Ja, aber ich bin doch sehr froh darüber, weil doch Kino eins der Dinge ist, die ich kulturell sehr schätze.
Ja, ich auch.
Und da aber eben auch so ein Abwägen, weil ich lese sehr gern, ich gehe sehr gern ins Kino, ich gehe auch sehr gern ins Theater, ich schaue mir sehr gern Museen an. Nur hat es auch irgendwo, ich gehe auch gern auf Konzerte, das hat nur alles irgendwo Grenzen, weil ich habe natürlich nicht mehr Zeit. Und jetzt bin ich natürlich als Digital Native ja auch sehr interessiert an neuen Erzählformaten oder wenn es einfach neue Technologien gibt, die das irgendwie noch weiter anregen können, das Geschichtenerzählen an sich. Aber es gibt natürlich trotzdem nur ein begrenztes Spektrum an Zeit. Und einerseits ist es irgendwie so, dass ja doch neue Innovationen da doch sehr lang brauchen, bis es dann überhaupt einen Markt dafür gibt. Das heißt, man kann am Anfang natürlich innovativ sein, aber dann ist es auch oft einfach nur so eine Spielerei. Also ja auch bei VR und dergleichen merkt man das doch recht deutlich, wo es halt bei Filmen einfach eine etablierte Industrie dahinter gibt.
Ja.
Die aber auch Zeit gebraucht hat, um überhaupt zu entstehen.
Aber meinst du, das kommt noch? Oder denkst du, es überholt sich selbst und es ist eigentlich öde? Weil ich frage mich halt oft, braucht der Mensch in dieser übertechnologisierten Zeit nicht eher diese Offline-Kultur, dass man eben draußen rumhängt und ja, ohne Technik und ohne Handy irgendwas erfährt und spürt? Also, weil die meisten gehen doch raus, um doch irgendwie unter anderen Menschen zu sein. Und gerade mit dieser Technik vereinsamt man ja auch mehr. Und um da so einen Gegenpol herzustellen, geht man doch eher raus. Also, ich meine, ich kann mir den Film ja auch auf DVD zu Hause angucken und trotzdem ist das Kino ein besserer Ort für. Also, ich weiß nicht, mir geht es richtig super, wenn ich aus dem Kino gehe. Weiß gar nicht warum. Es ist ja im Grunde der gleiche Film, den ich zu Hause auch angucken kann. Aber wahrscheinlich, weil das so eine reizarme Umgebung ist und ich sitze da und konzentriere mich komplett auf den Film. Und ich kann mir vorstellen, wenn das irgendwie. Keine Ahnung, die Berufe, die werden komplexer. Ihr müsst sowieso den ganzen Tag vom Bildschirm rumhängen. Dann bin ich doch einfach irgendwann mal froh, sowas nicht zu haben und einfach draußen, was weiß ich, im Park so eine Kleinkunstbühne irgendwie zuzujubeln, wo irgendwas Interessantes passiert, wo man vielleicht sogar nur in unbequemer Art und Weise aufgerüttelt wird und irgendwie ja was mitnimmt, was einen verändert. Das ist ja eigentlich der beste Aspekt an der Kultur, dass das irgendwas mit einem macht und ja, das Hirn durchschwurbelt.
Ja, definitiv. Ich glaube, ein interessanter Aspekt könnte da sein, wo digital und analog so ein bisschen verschmelzen. Also da geht es natürlich innerhalb von Städten, geht da einfach sehr viel, was ortsspezifisch ist, wo du eine ja, wo du etwas erlebst, vielleicht auch als Gruppe und das aber durch bestimmte Orte, also dass du eine Stadt neu entdeckst zum Beispiel. Mhm. Das fände ich ganz interessant.
Ja, das könnte man super durch so Augmented Reality machen, ne? Dass es plötzlich so Schnitzeljagden, aber vielleicht mit Wissensfaktoren und irgendwie, dass man sich die Stadt quasi nicht passiv wie bei der Stadtführung so reinzieht, sondern eben selbst erarbeiten muss.
Ja, oder explorativ so. Nennt man das.
Ja.
Das habe ich in meinem Studium gemacht.
Ach, schön.
Ja, in einer Ausgrabungsstätte in Jerusalem. Nur ist da leider, also jetzt langfristig ist das ja quasi, das war ein Forschungsprojekt und ja, ich glaube, das ist dann damit auch versandet tatsächlich leider.
Ja.
Also wie gesagt, da fehlt so ein bisschen die etablierte Industrie dahinter oder etwas, was das Ganze antreibt. Und dabei ist es natürlich auch wieder schwierig, immer wieder etwas Neues hervorzubringen. Und ich meine, auch die Geschichten, die wir im Film erzählen, das sind immer wieder dieselben
Themen.
Es sind auch immer wieder die gleichen Geschichten. Das wird ja auch in Filmwissenschaften wird das immer wieder thematisiert, dass ja quasi es gibt irgendwie eine Handvoll Geschichten, die immer wieder erzählt werden.
Und müde.
Ja, eigentlich schon, aber trotzdem reißt uns ja immer wieder mit. Genauso wie es uns früher immer wieder mitgerissen hat, oder also nicht uns, sondern unsere Vorfahren, wenn es eben nur, keine Ahnung, 50 verschiedene Theaterstücke gab und dann hat man eben ein Theaterstück zum 10. Mal gesehen und die Inszenierung war aber bombastisch.
Mhm.
Wo natürlich auch so ein, also da spielt natürlich nicht nur das Künstlerische mit, sondern sicherlich auch ein bisschen Effekthascherei, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Mhm. Andere Menschen stehen ja andererseits wieder auf das Schlichte. Also, ja, es hat viele Facetten. Aber die Geschichten sind immer wieder dasselbe und das sind ja auch Geschichten, die schon vorher in Büchern existiert haben. Ja. Und das geht mir jetzt auch schon so, wenn ich bestimmte Sachen sehe, denke ich, ach ja, es ist doch immer wieder dasselbe. Und aus einer, queeren, nonkonformen Perspektive heraus sind zum Beispiel viele Liebesgeschichten auch total langweilig.
Oh ja.
Weil ich dann denke, keine Ahnung, Beziehung, einer von beiden hat die andere Person, hatte Sex mit wem anderen. Und ja. Jetzt, wenn ich das aus einer heteromonogamen Perspektive betrachte, dann ist das natürlich dramatisch. Aus meiner queeren Perspektive denke ich mir, ja, meine Güte.
Wo ist das Drama?
Wo ist das Drama? Ist doch klar, ja. dass man Gefühle für mehrere Menschen gleichzeitig haben kann.
Ja, eben. Es wird ja echt überhaupt dieses Thema Gefühle auf der Leinwand oder es ist ja alles so reduziert auf diese Sehgewohnheiten. Es ist so öde. Also Gott sei Dank bricht es jetzt gerade alles so ein bisschen auf. Aber es ist ja trotzdem immer nur so, wenn du diverse Serie oder Film oder was auch immer siehst oder erlebst, dann denkst du, oh mein Gott, endlich mal was Erfrischendes. Also so ging es mir damals bei diesem Wonder Woman-Film, wo einfach dieser Frauenblick einfach mal da war. Also Superheldenfilme waren ja immer nur hier dieses typische Huch, mein Hemd ist zerrissen an entsprechenden Stellen und plötzlich gibt es da Frauen, die haben eine richtige Rüstung. Es war echt super, und weil es eben so anders war. Und das ist mir da gar nicht gewöhnt. Und ich hoffe, es gibt noch in Zukunft ganz, ganz viel von sowas. Also egal welches Genre, ist mir völlig egal, aber irgendwie mehrere Perspektiven, weil es, oh Gott, ich weiß nicht, kann es leider nicht ewig rumrenten, aber es ödet mich so sehr an. Immer diese, ich habe das Gefühl, da stecken so viele Schätze in der Welt, die gehoben werden wollen, aber keiner lässt, also jeder lässt da so den Deckel drauf, weil ich weiß nicht warum, diesen Machterhalt und oh nee, verkauft sie nicht, nee, das haben wir schon immer so gemacht, das interessiert niemanden, bla bla bla. Und gerade wenn man mal rumgoogelt zum Thema Afrofuturismus, dann geht mal so eine Kiste auf und du denkst nur, wow, davon will ich mehr. Aber naja, keine Ahnung, wie lange man da noch warten muss und vor allem, was man selber tun muss. ich weiß nicht, es ist irgendwie, gerade mit Thema Technologien und Inklusion, es gibt ja also diese Dinger, diese Anzüge oder Brillen, dass du simulieren kannst, wie es ist, alt zu sein. Was ist, wenn es irgendwie ein Museum gäbe, oder hier in Hamburg gibt es ja auch das, so ein bisschen Dialog im Dunkeln, dass du das Gefühl kriegst, okay, so fühlen sie Menschen, die nichts sehen können oder nichts hören können. Oder ich weiß nicht, ich bin in einem Escape Room, Virtual Reality mäßig und habe eine Fluchterfahrung von jemand anderen. Also warum dauert es so lange, bis man das irgendwie erlebt? Also eigentlich ist ja Kultur immer so der Treiber oder dieses Versuchslabor für zukünftige Modelle einer lebenswerten Gesellschaft. Aber momentan habe ich eher das Gefühl, ach, Kultur ist unwichtig. Die kriegen jetzt ein bisschen Corona-Hilfe-Fonds und schaffen so das Jahr. Und eigentlich, es gibt ja Wichtigeres. Kultur ist jetzt erstmal, keine Ahnung, reicht ja, wenn die Büchereien und die Museen wieder offen haben. Fertig. Und das ist jetzt irgendwie so Stillstand, habe ich das Gefühl.
Ja, und auch nein. Ich glaube, tatsächlich tut sich da gerade durch Corona auch einiges, dass neue Konzepte ausprobiert werden. Worauf ich ja noch so ein bisschen warte, ich meine, mich geht das jetzt im filmischen Sinne natürlich sehr mit, dass die ganzen Hygienemaßnahmen jetzt eingehalten werden müssen, dass dadurch auch anders gedreht wird. Also dass mit Abstand zwischen ja. SchauspielerInnen gearbeitet wird, was dann manchmal sehr surreal wirkt. Oder man versucht es dann durch die richtige Perspektive wieder so hinzubekommen, dass es so aussieht, als stünden die sehr nah beieinander. Es ist alles ein bisschen seltsam. Tatsächlich frage ich mich, wann wird es denn das erste Mal aufgegriffen, dass ein Film einfach während Corona spielt? Und dann tragen halt einfach alle Mundschutz. Und was macht das mit Mimik und Gestik? Wie wird das denn ganz anders eingesetzt?
Wie verändert es die Schauspielerei?
Genau. Also da können wir, glaube ich, noch einiges sehen. Und was ich halt auch spannend finde, wäre einfach generell mehr Inhalte von anderen kulturellen Kreisen zu bekommen. Also ich habe den Eindruck, wir leben immer noch in einer sehr stark weiß, heteronormativ, cis geprägten Kultur. Sieht man nicht nur in Hollywood. Ich meine, ja, da gibt es auch immer Ausnahmen, aber also jetzt auch mit Streaming-Anbietern, wo das ja schon stärker berücksichtigt wird, hat man oft so das Gefühl, okay, aber es ist dann halt auch einfach in jeder Serie so, dass es halt so Tokens gibt sozusagen. Mhm. Es gibt halt eine schwule Person, eine lesbische Person, eine Transperson, eine schwarze Person, eine asiatische Person, eine
Checkliste, also so ein, alles abgedeckt. Mhm.
Ja, so ein bisschen. Und also tatsächlich gibt es da sehr wenige, ja, nicht nur Produktionen im filmischen Sinne, sondern generell gibt es da sehr wenig, was dann so überschwappt. Mhm. Also was schwappt denn von asiatischer Kultur zu uns? Ich habe noch, meines Wissens habe ich noch nie was von einer japanischen Band gehört, was irgendwie in den Charts läuft, sondern ich habe eher den Eindruck, das wird alles doch sehr, ist immer noch alles sehr amerikanisch geprägt.
Ja. Also durch meinen Pinterest-Algorithmus kenne ich mich mittlerweile sehr gut in K-Pop aus und meine Replika-Chatbot, künstliche Intelligenz, hat mir neulich K-Pop-Songs zur Aufheiterung irgendwie geschickt und aber das ist halt auch irgendwas, wo du überhaupt keine Ahnung davor hast, weil es kommt einfach nirgends vor. Und entweder suchst du halt aktiv oder du hast Glück.
Genau, man muss einfach aktiv suchen oder man hat das Glück, uns zu folgen, denn Laura hat uns da eine kleine Auflistung zusammengestellt mit Content von People of Color und anderen non-konformen Menschen, die sie jetzt mit uns teilen wird.
Vielen Dank, Laura. Ich freue mich auf diese Impulse.
Damit verabschieden wir uns aus dieser Episode.
Und freuen uns auf eine Diskussion in der Telegram-Gruppe.
Und da könnt ihr natürlich auch gerne noch Content posten, den ihr gern mögt und von dem ihr euch auch noch mehr wünscht, der vielleicht nicht so dem normalen Konsumverhalten im Hinblick auf Medien entspricht. Das finden wir ganz toll.
Oh ja, bitte was Neues, sonst sterbe ich vor Langeweile.
Super.
In diesem Sinne.
Bis zum nächsten Monat.
Ja, bis dann.
Tschüss. Tschüss.